Duff und der Mussolini auf Flux FM, 14 Uhr und 40 Minuten. Und der Mann, der das scharfe Schlagzeug einspielte für den eben gehörten Song, der steht jetzt bei mir im Studio. Robert Görl wird heute Abend eher in der Nacht im Rahmen der Paranoia-Veranstaltung in der Griesmühle auftreten. Jetzt ist aber erstmal bei mir. Wir quatschen nochmal über die im Januar ja angekündigte Auflösung der Jahrhundertband Duff, die im Jahr 78 von Robert und Gabi Delgado Lopez erfunden wurde und die im Juli 2015 auch nochmal auf Abschiedstournee geht. Wir reden außerdem aber vor allen Dingen über sein neuestes Solowerk Glücksritter, das man live erleben kann, aber eben nicht käuflich erwerben. Da wollen wir wissen, was ist die Idee dahinter, und wir sprechen auch noch darüber, wie man vom Jazzer zum Punker wird und ein paar andere Sachen. Zunächst aber sage ich nochmal herzlich willkommen und hallo Robert Görl.
Hallo, ihr lieben Flux-Hörer.
Na, wie geht's dir? Alles gut, gut soweit?
Super, ja, alles klar.
Woher kommst du denn heute?
Ich komme aus Berlin jetzt gerade. Ja. Und gestern bin ich aus München gekommen.
Du hast schon ein paar Auftritte jetzt mit deinem Solomaterial in den letzten Tagen, Wochen absolviert, oder?
Nee, also das ist jetzt heute Abend in der Christmas ist der fünfte insgesamt. Mhm. Also letztes Jahr habe ich damit 3 Auftritte gemacht und dieses Jahr 2. Also so bis jetzt.
Ja. Ich hatte es in der Anmoderation ja schon erwähnt. Wir können ja auch gleich noch ein bisschen über die Historie sprechen und über deine Entwicklung und deine Anekdoten, die du unter Umständen zu erzählen hast. Aber jetzt lass uns doch mal ruhig bei diesem neuen Album in Anführungszeichen bleiben. Okay. Glücksritter heißt das ja. Ja. Das Ding kann man nirgendwo kaufen. Man kann nicht mal Auszüge im Internet finden, sondern das Ganze wird wirklich nur live dargeboten. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist der Grund für diese, ich nenne es mal, Nicht-Veröffentlichungspolitik?
Live Music Only. Ja. Also die Idee ist natürlich so entstanden, dass ich mittlerweile extrem gut finde. Ja. Also als Idee selber finde ich sie sehr gut. Und, aber es war schon mal ganz ursprünglich, wollte ich Glücksritter eigentlich schon rausbringen. Ja. Also ganz ursprünglich, so von einem Jahr war das ungefähr, ja. Mhm. Und als ich da so irgendwie so fast fertig war mit dieser Scheibe, also ich habe die Scheibe in meinem Home-Studio produziert, mhm, wollte ich aber irgendwie den Gesang und die Endproduktion wollte ich in einem ziemlich guten Studio, so richtig, ja, so mit Gesangskabine und allem drum und dran.
Und dann die geileren Mikrofone, als man zu
genau,
Hause hat.
Genau, und so richtig so. Und dann, ja, auch die Endmixe wollte ich halt schön irgendwie in einem ziemlich professionellen Studio machen. Und da habe ich dann irgendwie mich an Plattenfirmen gewendet und dachte, da geht was, weil ich kenne auch andere Zeiten, also ja, vom Musikbusiness, also wo irgendwie das Musikbusiness auch ganz anders ablief. Ja. Aber wie gesagt, mittlerweile, okay, ich habe schon geahnt, ja, mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass fast überall, wo du einläufst als Musiker, wird dir gleich direkt schon fast an der Tür, wird dir schon gesagt, ja, ah, alles ist so schlimm, alles, ja, Krise, so, Musikbusiness ist so im Keller und es gibt kein Geld und irgendwie, die Politik der Plattenfirmen ist ja mittlerweile eher so, die Bands können mittlerweile irgendwie so ihr Werk abliefern und können froh sein, wenn die Plattenfirma das dann rausbringt.
Ja, das ist dann aber vorfinanziert worden, die Aufnahmen von der Band. Die mussten das alles quasi selber mit Kohle vorstrecken und so, ne?
Genau, und wenn die aber dann die Plattenfirma sagt, es gibt keine Verkäufe mehr, weil wie gesagt, die Internetwelt hat sehr viel geändert. Ja. Die Musiker sind da irgendwie durch die Internetwelt irgendwie so ein bisschen, jetzt stehen die irgendwie so ganz außen am Rand irgendwie durch die Internetwelt. Ja. Das ist halt so passiert. Und ich glaube auch, dass da irgendwie ein paar richtig gute Ideen haben da gefehlt, also ja, um die Musiker auch da irgendwie aufzufangen, ja, sozusagen. Also die Musiker, weil da laufen ja Sachen ab. Also erstens ist ja dieser ganze Trend gekommen, dass viele Leute die Musik einfach mehr oder weniger eigentlich umsonst haben wollen. Mhm. Weil die wollen die downloaden es irgendwie. Ja. Und wenn sie es nicht wirklich downloaden können, dann loadet es halt der Freund down, ja, für ihn. So ist es ja irgendwie, ja, heutzutage. Also das war schon mal irgendwie der Anfang und so. Und dann aber auch die Plattenfirmen, diese Ideen dann von Plattenfirmen dann mit Streaming-Firmen zusammenzuarbeiten, ja, wo dann also die ganzen Bands mit Millionen von Songs drin sind und durch dieses System im Endeffekt so gut wie nichts bei den Bands, ja, also deine Musik ist dann in einem riesen Topf drin, ja, ja, und selbst wenn die Leute dich dann tatsächlich dann downloaden, sogar 1000 oder was, 5000, ja, 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 kriegst du trotzdem nur ein paar Pennies, ja, und das sind halt so Ideen, dass das gefällt mir also alles irgendwie überhaupt nicht, ja, mehr.
Und dann hast du gesagt, dann halte ich mich lieber ganz raus und, genau, veröffentlich gar nicht.
Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf das, ja, ganze Ding und habe mir gedacht, und wie gesagt, es lief alles irgendwie nicht gut ab und nur ein komisches Gejammer von Plattenfirmen und so. Und wie gesagt, für die Endproduktion hätte ich auch ein bisschen Unterstützung gebraucht, ja, also finanziell, weil es kostet ja dann doch was, wenn man irgendwie, ja, das, ja, professionell zu Ende produzieren möchte. Und es ist irgendwie alles gescheitert irgendwie. Das ist ja irgendwie, weil sie alles so rumknausern, ja, und so, ja. Und das fand ich irgendwie richtig uncool. Dann habe ich dieses neue Konzept entwickelt, ja, also, dass das Ganze nur live geben soll und dann eben gar keine Veröffentlichung.
Ich musste,
wirklich null Veröffentlichung, also auch kein Download, ja, nichts.
Ich musste ein bisschen an Wu-Tang Clan denken und auch an Ebony Bones, die mich in der letzten Woche besucht hat. Die haben nämlich beide, unabhängig voneinander, die haben sich vorher nicht abgesprochen, die haben beide ihre aktuellen LPs nur einmal pressen lassen mit einem ganz, ganz aufwendigen Booklet und haben das ohne Scheiß ins Museum gepackt. Also die weißt du, die CD, der, ja, physische Tonträger liegt im Museum.
Okay.
Und man darf das dann aber offline, also man darf sich das online dann besorgen, das Zeug, und sich das dann kaufen bei iTunes oder was weiß ich, hast du nicht gesehen.
Da, denen geht's also das aber, gibt's schon, also die Leute können das aber schon abkaufen,
ja, genau,
bei,
genau,
iTunes.
Aber die haben halt gesagt, meine Platte, der physische Tonträger, der muss quasi in Goldformat im Museum, weil ich über die Wertigkeit von Musik eben diskutieren möchte mit, ja, dieser Aktion. Das willst du ja im Prinzip auch.
Genau.
Ja. Glaubst du, wenn wir jetzt schon über Plattenfirmen und die Veränderung des Business reden, glaubst du, dass so eine Band wie Duff, die ja so ein sehr starkes und auch festgefahrenes Konzept hatte, das aber auch zu sperrig war eigentlich für die Popwelt in Anführungszeichen, glaubst du, dass sie überhaupt noch den Ansatz einer Chance hätte? Weil so Leute wie Conny Plank und so, die gibt es ja auch alle nicht mehr.
Ja klar, es hat sich natürlich alles geändert. Klar, es gibt auch Leute, die treffe ich manchmal, die denken, hey Robert, du hast doch eigentlich noch, du musst doch noch total gute Connections haben zu alten Producern, alte Plattenfirmen, da muss doch irgendwas gehen. Ja. Ja. Dann heißt, nee, die Zeiten ändern sich rasant und die haben sich komplett geändert.
Ja.
Was weiß ich, die Plattenfirmen, wo ich mal früher war, die Leute gibt es ja gar nicht mehr.
Ja, eben.
Die Plattenfirmen, aber teilweise gibt es die Plattenfirmen auch gar nicht, ja, mehr. Die haben sich fusioniert, die haben sich alle gegenseitig aufgefressen,
ja,
die Plattenfirmen. Mittlerweile gibt es irgendwie das Gefühl, es gibt, glaube ich, nur noch drei große Plattenfirmen auf der Welt, ja,
ja,
weil sie alles fusioniert haben. Und selbst mit Duff sind wir, was ich auch richtig uncool fand, wir zum Beispiel hatten die letzte Lizenz, die wir vergeben hatten, das war vor 7 Jahren,
ja,
die hatten wir Mute vergeben für 7 Jahre.
Ja.
Dann im Laufe dieser 7 Jahre sind wir vom Mute an die EMI verkauft,
ja,
worden. Also einfach war so, innerhalb haben die so Deals gemacht,
ja,
sind also unsere Werke an die EMI gelandet.
Ja.
Und danach der EMI irgendwie 2 Jahre später, ist von der EMI jetzt mittlerweile sind wir bei der BMG Sony,
ja,
also Chrysalis. Und das ist ja irgendwie eigentlich ist total,
ja,
beschissen.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja sagt, ganz, man hat ja quasi.
Da läuft ja nichts.
Ja, und man ist
wenn
aber
nur von Plattenfirma zu Plattenfirma geschoben,
genau,
ist und alle sind eh nur, investieren nichts.
Ja.
Das heißt, selbst die DAF-Platten liegen im Grunde genommen jetzt mittlerweile irgendwie beim riesen Konzern einfach nur in der Schublade,
ja,
mehr oder weniger. Das ist die Tatsache.
Ja, 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 das ist echt abgefahren.
Und die brauchen ja wahnsinnig lange, bis die mal, zum Beispiel wenn die andere Plattenfirmen schlucken, ja, die brauchen ja wahnsinnig lange, bis sie das mal wieder organisieren,
ja,
alles anschauen, wem haben wir da alles in unserem,
ja,
Katalog jetzt und so. Und bis die das alles mal angeschaut haben, ist schon die Lizenz schon wieder abgelaufen.
Ja,
so ungefähr.
Absurd ist ja auch, dass man sich als Band ja durchaus aktiv und bewusst für eine bestimmte Plattenfirma entscheidet.
Ganz
und
genau,
wie ist es dann, wenn die dann anderthalb Jahre später sagen, oh, ja, uns gibt es gar nicht mehr, ihr seid jetzt bei der EMI,
genau,
oder ihr seid
dann,
jetzt bei
dann
der Warner.
So, ja, also, ja. Wenn du dann von einer Firma zur anderen geschoben,
ja,
wirst, ja, einfach durch Business-Verkäufe und so weiter,
ja,
das ist eigentlich schon echt richtig übel. Ich meine, da kommt keine Freude auf,
nee,
so als Künstler.
Nee. Wir hier von Flux FM wollen uns jedenfalls in deinen Protest quasi mit einreihen. Wir kommen mit runter auf deine Demonstration, die da sagt, Musik muss wieder was wert sein. Und zwar machen wir das, indem wir ein Stück spielen von dir aus dem Jahr 2009, Schwarzer Engel, weil das neue Material, okay, gibt es ja nicht.
Der Schwarze Engel habe ich noch rausgebracht.
Ja.
Bei iTunes.
Ja, also, also Robert Görl hier zwischendurch nochmal zu hören mit einem Material, das eben nicht zum aktuellsten Material zählt. Das könnt ihr nur live erleben, unter anderem heute Nacht in der Griesmühle. Dazu gleich nochmal mehr. Robert Görl und Schwarzer Engel, ein Stück Musik, das vor einigen Jahren noch veröffentlicht wurde via iTunes. Das neueste Material, das man unter dem Titel Glücksritter zusammenfassen könnte. Das neueste Material von Robert Görl. Das ist nicht mehr veröffentlicht worden. Das wird nur noch live dargeboten. Im Prinzip auch eine Protestaktion gegen die immer weniger oder gegen die Tatsache, dass Musik immer weniger wert zu sein scheint. Robert Görl ist immer noch bei mir im Studio. Der Mann, der seit 78 mit Duff unterwegs war und jetzt auch noch ist bis Mitte Juli. Dann ist aber Schluss, wurde jetzt im Januar bekannt gegeben, die deutsch-amerikanische Freundschaft, die Band Duff, die du mit Gabi Delgado Lopez gegründet hast, 78 in Düsseldorf, hat die Auflösung bekannt gegeben. Ihr habt in den Nullerjahren ja gerade wieder angefangen, euch so zurückzumelden und neues Material zu veröffentlichen. Wieso ist jetzt Schluss dann doch wieder? Gibt es da Gründe, über die man sprechen möchte? Oder
ja,
sagst du einfach, nee, jetzt komm, ist Schluss mit Duff. Lass mich in Ruhe mit dem Thema.
Ja, so ganz einfach ist es nicht. Ich meine, Es ist ja bekannt so, dass wir haben uns mit DAF schon ein paar Mal getrennt, also in der ganzen, wenn man jetzt mal die ganze DAF-Geschichte betrachtet, ja. Es ist immer so, wenn der Gabi und ich so eine Zeit lang DAF machen und auch eine Zeit lang so auf Tour sind, wie du gerade gesagt hast, wir waren jetzt wieder eine Zeit lang, einige Jahre auf Tour.
Ja.
Irgendwann kommen wir dann wieder zu einem Punkt, wo wir uns plötzlich dann irgendwie nicht mehr sehen können.
Okay.
Also es ist wirklich dann auch so persönlich und es sind auch so persönliche Sachen. Und dann haben wir uns einfach zu oft gesehen, zu viele Konzerte schon wieder gemacht und so. Und dann geht es auch los. Und dann steht so zwischen uns dann so Kriesels.
Gabi,
und so.
Du lebst zu ungesund. Robert, du lebst zu gesund.
Nee, das ist nicht so. Geht's ja noch mehr.
Noch komplexer.
Ja. Und irgendwie, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht von dem erzählen, muss ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten.
Nee.
Aber es ist halt so, dass wir uns schon mehrmals getrennt haben, also in unserer DAF-Geschichte. Ja.
Mhm.
Und jetzt ist halt wieder so ein Punkt, obwohl im Moment halten wir eigentlich den Ball flach. Wir wollten eigentlich so noch, es gab diese Idee, also ich habe die vorgeschlagen, ich habe gesagt, vielleicht sollten wir doch noch irgendwie so eine anständige Abschiedstournee hinkriegen.
Mhm.
Ja. Also die man auch ein bisschen ausgiebig ausfahren könnte, ja, würde auch was bringen und unsere Fans würden das ja wahrscheinlich auch sehr gut finden, dass man vielleicht sogar noch so eine Art weltweite Abschiedstournee macht. Aber auch, zum Beispiel auch in diesem Punkt haben wir uns noch gar nicht geeinigt, wie das aussehen soll und so weiter. Im Moment halten der Gabi und ich irgendwie eher den Ball so ganz flach und wir spielen jetzt so ein paar Konzerte noch. Aber eigentlich müssen wir uns eigentlich noch einigen, wie wir jetzt genau den Abschluss noch finden.
Klar, ja.
Also wirklich der genaue Abschluss ist noch gar nicht da irgendwie.
Ja, okay.
Da haben wir uns auch nicht so richtig ausgesprochen. Ja. Außer, dass wir uns eigentlich so im Moment, also nicht persönlich, also nicht so wirklich gut verstehen.
Aber es ist so, das war schon öfter so. Das ist auch der Nachteil eines Duos wahrscheinlich. Da kann man sich eben nicht einen neuen Bandmitgliedstypen suchen und mit dem halt abends abhängen, weil da ist ja kein dritter, vierter.
Genau, du ist wirklich so eine Sache von zwei Köpfen sozusagen.
Ja.
Und wenn dann einer mal irgendwie was anderes denkt, dann ist es wesentlich ernster bei einem Duo.
Ja.
Also wenn eben eine Band von 4, 5 Leuten, wenn da einer mal was anderes denkt, dann können die anderen das alles noch hinbiegen.
Oder
so,
die können sagen, you're out of the band.
Genau, aber bei dem Duo geht es nicht. Der Duo ist eigentlich die kleinste Bandform, die es gibt. Also kleiner geht es gar nicht mehr. Also ansonsten ist man Solokünstler.
Ja.
Und das ist schon schwierig, weil wie gesagt, in einem Duo, in der kleinsten Bandformation, die es gibt, ist halt wirklich, da kommt es darauf an, das muss dann entweder laufen oder wenn einer nicht was anders sieht, dann ist eigentlich schon wieder das Ende angekündigt. Dann läutet schon wieder das Ende ein von dem Duo. Dann
ja,
sozusagen.
Das stimmt. Ja. Du hast ja Mitte der 70er, also bevor das mit DAF losging, ganz ordentlich Musik studiert, hast am Konservatorium, am Mozart-Konservatorium in Augsburg quasi professionell erlernt. Dann hast du den Jazz für dich entdeckt.
Genau.
Und bis dahin denkt man auch so, ja, der Typ wird halt immer kompetenter, jetzt kennt er sich aus in der Musik, jetzt kann er auch jazzen und hat da Bock drauf. Und dann machst du aber 78 plötzlich Schnipp. Und du machst Punk mit Gabi und reduzierst wirklich die harmonische Information aufs Allerwesentlichste.
Genau.
Auch die rhythmische Information, da ist ja nichts mit vielen Fills oder guck mal, ich kann auch Jazz-Trommler, sondern es ist ja Bum-Chuck, Bum-Chuck im Prinzip nur.
Das war auch dann die Idee.
Ja. War das dann auch so eine radikale Entscheidung, die vielleicht auch mit der Zeit zu tun hatte, in der man damals gelebt hat und in der man eben abschließen wollte mit allem, was in der Vergangenheit lag?
Das siehst du ganz genau richtig. Ja. Also es war eine Zeitqualität.
Ja. Mhm.
Als ich damals dann mit dem Studium zu Ende war, das war irgendwie genau 78 war das, also im Sommer 78. Ich habe erst in Deutschland studiert, in Augsburg, und dann in Graz weiter studiert. In Graz, wie gesagt, konnte man auch Jazz studieren. Da gab es diese Jazz, eine anerkannte Jazzabteilung. Und als ich das dann auch aufgehört habe, war für mich irgendwie klar, nee, also das war eine Sache, Musik studieren. Also diese ganz ernste Angelegenheit. Wie gesagt, ich habe auch Mozart studiert und Piano und Komposition und alles. Und das war halt alles sehr ernst. Und im Grunde genommen ging es darum, dass entweder gehst du dann später irgendwie in einem Orchester, vielleicht in einer Philharmonie ich wollte das alles im Grunde genommen doch nicht. Also ich habe mich dann voll, ich hatte schon immer, eigentlich, ich wollte mein ganz eigenes Zeug machen.
Ja.
Ich hatte vor, und klar, ich war ja auch noch damals sehr jung.
Ja.
Und für mich war ganz klar, stand irgendwie im Grunde genommen nur, in meinem Kopf ging es nur darum, ich möchte eine Band, also ich möchte viel modernere Musik. Ich möchte auch noch viel modernere Musik machen als Jazz.
Ja.
Obwohl Jazz ja schon sehr modern ist.
Ja, klar.
Und vor allem, ich habe ja sogar auch Free Jazz gemacht. Ich hatte damals in Österreich, hatte ich auch mehrere Auftritte in diesem Forum Stadtpark. Ja.
Ja.
Und das war sehr frei. Also wir haben da richtig reingeklopft mit Free Jazz. Ja. Es war sehr frei, auch sehr modern. Aber ich hatte irgendwie mehr so einen Draht zur Pop und so. Ja. Und dann kam Punk auf und das habe ich dann irgendwie gesehen, weil ich, wie gesagt, im Sommer 78 bin ich nach London gegangen. Und dann, wo ich tatsächlich mit den Sex-Pistols konfrontiert, ja, habe, richtig so, die waren da schon auf dem Höhepunkt, 78, ja. Ja. Und habe dann gesehen, hey, wow, was geht denn hier ab? Und dann habe das irgendwie so auf mich einwirken lassen und so. Und von dort aus bin ich dann nach Düsseldorf, Rattinger Hof.
Ja, und das war auch eine krasse Zeit.
Weiter.
Ja.
Die Linie ging dann weiter. Das war auch plötzlich ein Punk-Club in Düsseldorf. Ja. Und da habe ich dann im Rattinger Hof an der Bar auf einen Cocktail oder auf ein Bier oder was das auch immer war, ich einen Gavi getroffen.
Ja.
Und wir haben uns einfach wirklich, wir saßen nebeneinander. Ich wollte eine Band.
Und das
finden.
In dem Düsseldorf, in dem sie alle abhingen im Prinzip.
Genau, gerade, da
hingen
alle. Ken
und Kraftwerk und genau. Conny Plank und hast du nicht gesehen.
Und die waren auch alle irgendwann mal im Rattinger Hof. Da hat jeder vorbeigeschaut. Verrückt. Auch die Kraftwerk-Jungs haben da ab und zu mal reingelurrt und so. Und wie gesagt, ich habe dann Gavi an der Bar getroffen. Wir haben erst getrunken, ich wollte eine Band gründen. Gavi hat mir plötzlich erzählt, er möchte gern Sänger werden von der Band und so. Und dann haben wir gesagt, genau, das ist es.
Ach, Wahnsinn.
Dann haben wir ja schon eine Band, haben wir es ja schon.
Ja.
Also so, wirklich so simpel ging es los eigentlich. Und dann kurze Zeit später haben wir auch dann die erste Probe im Keller vom Rattinger Hof gemacht, der Gavi und ich. Und dann, das war eigentlich die Geburtsstunde. Und später haben wir dann zwar mit anderen Musikern zusammengearbeitet, haben erstmal auch in größeren Formationen gemacht, ganz am Anfang.
Ja.
Aber es war im Grunde genommen, haben wir trotzdem über eineinhalb Jahre lang dann fast wieder dann, oder es war gar nicht, war glaube ich sogar nur ein Jahr, haben wir es dann wieder so hingearbeitet, bis wir wieder zu zweit waren. Und dann gedacht haben, nee, das machen wir können es auch zu zweit machen, sozusagen.
Ja.
Und so wie unser Anfangstreffen Nacht in diesem Keller sozusagen.
Toll. Das finde ich schön, dass du die Geschichte so erzählst, denn ich fand das einen ganz interessanten Bruch in deiner Biografie, dass man dann irgendwann sagt, ich habe bis eben quasi Free Jazz gemacht mit so viel Information harmonisch und rhythmisch, wie nur geht und jetzt alles raus hier. Alles,
genau.
Also jeder Ton, der nicht unbedingt notwendig ist, raus hier aus dem Proberaum, raus von der Platte brauchen wir nicht.
Genau, das wollte ich echt abschließen. Die Klassik wollte ich abschließen, auch den Jazz, auch selbst den modernen Jazz wollte ich abschließen.
Ja. Hast du geschafft?
Genau, ich wollte es noch moderner.
Ja,
und vor allem, ich wollte es eigen, eigen, um das ging es, eigene Musik machen.
Wir haben ja gerade Schwarzer Engel gehört. Das ist für dich ja durchaus eine Musik, die man, oder eine Mischung von Stilen, die man als typisch bezeichnen kann. Man kann da durchaus so diepe Techno-Anteile raushören, aber eben auch deine Liebe zum Pop und also auf der Vocal-Ebene dann. Ist das neue Material, das wir ja nicht abspielen können, hier ist das vergleichbar? Kann man sich da auf was Ähnliches freuen heute Abend oder ist denn die neue Platte, die Glücksritter, noch anders geworden?
Also auf der Glücksritter sind eigentlich 12 Stücke, sind 12 Songs, die ich auch heute Abend spielen werde, weil ich spiele das ganze Album Glücksritter und ein paar Stücke sind auch so romantisch.
Ja.
Aber es gibt auch richtig harte Nummern auch.
Ja,
und so richtig harte gut. Teile. So.
Geil.
So,
so richtig harte Teile.
Ja, richtig, ja schon.
Sehr schön.
Zum Beispiel Der Tod will schwarze Stiefel sehen, das ist ein heftiges Lied zum Beispiel.
Ja. Oh, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ja. Heute Abend, beziehungsweise heute Nacht kann man sich das Ganze reinziehen in der Griesmühle. Robert Görl wird dort auftreten im Rahmen der Paranoia-Veranstaltung. Das wird spät nachts.
Genau, um 3 Uhr bin ich erst auf der Bühne.
Um 3 Uhr ist er erst auf der Bühne, der Robert Görl. Das vielleicht noch als Information an diejenigen, die jetzt anrufen können, um an Tickets zu kommen für diese Veranstaltung. 030 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. 030 2000 9000. Wir laden euch ein in die Griesmühle. Da ist heute Nacht Paranoia-Veranstaltung. Unter anderem mit Robert Görl auf der Bühne. Und am 11.07., das kann man auch nochmal dazu sagen an dieser Stelle, spielen DAF auch noch eine letzte Show in Berlin. Die ist hochgelegt worden vom Gretchen ins Astra wegen der großen Nachfrage.
Genau.
Da kann man sich jetzt nochmal ganz schnell um Tickets kümmern, die man vielleicht noch bekommt. Ansonsten anrufen für die Paranoia-Party heute Abend in der Griesmühle mit Robert Görl auf der Bühne. 030 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Robert, vielen, vielen Dank für den Besuch. Bitte komm uns doch bald wieder besuchen, damit wir noch ein bisschen ausführlicher quatschen können. Ich habe noch so viele Fragen an dich.
Komm gerne wieder.
Mach das.